Ja, auf der einen Seite bin ich froh, hier stehen zu dürfen, viele freundliche Gesichter zu sehen, viele bekannte Gesichter zu sehen und einfach mal euch wieder hier zu besuchen. Aber es ist auch ein spannender Moment für den, der hier vorne steht, weil es immer herausfordernd ist. Und das heutige Thema, was ich bringen möchte, zeigt mir eigentlich, wie klein ich bin. Ich will über den Sohn Gottes reden und ich muss mich einfach entschuldigen. Ich glaube, ich werde auch nicht im Ansatz ihn irgendwie darstellen können, wie er wirklich ist. Für die, die mich vielleicht noch nie gesehen haben oder mich nicht kennen, ich bin der Alex. Wir kommen aus der Nachbargemeinde, aus Müllenbach. Und dort darf ich auch am Wort dienen. Und ja, Henry ist mein Bruder, falls man das noch nicht gesehen hat. Ja, der Sohn, das Ebenbild Gottes. Ein Bibellehrer hat mal seine Klasse gefragt, was ist das Evangelium? Und die Schüler riefen ein, Gnade, Barmherzigkeit, Liebe und vieles mehr. Und die Tafel, die füllte sich mit immer mehr Wörtern. Und auf einmal meldete sich eine Schülerin und sagte, Jesus. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es oft ähnlich. Man erfreut sich über die Auswirkung, aber Jesus gerät dadurch in den Hintergrund. Das Kreuz, die Vergebung, die Gnade, die Liebe, das ewige Leben, sie nehmen irgendwie die erste Stelle ein. Und Jesus gerät in den Hintergrund. Als ich das letzte Mal den Hebräerbrief gelesen habe, ist mir das genauso ins Herz gefallen. Der Schreiber des Hebräerbriefes ist so begeistert von Jesus und man hat das Gefühl, er kann von nichts anderem reden als nur von Jesus, Jesus, Jesus. Er stellt sich noch nicht einmal vor, er schreibt gerade einen Brief und normalerweise jeder stellt sich vor oder hat ein Grußwort oder sonst irgendwas. Aber dieser Schreiber fängt einfach mit Jesus an. Doch bevor ich in das Thema reingehe, möchte ich Hebräer 1, Verse 1 bis 4 lesen. Hebräer 1, Verse 1 bis 4. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist umso viel erhabener geworden als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Der erste und der zweite Vers machen deutlich, dass Gott in der Vergangenheit geredet hat. Hast du schon mal den Gedanken gehabt, ich habe Gott noch nie gehört? Ich habe noch nie ihn reden gehört. Also mir geht es so. Also ich habe Gott noch nie so richtig hörbar gehört wie ihr. So wie ihr mich jetzt gerade hört. Aber wir haben gelesen, dass Gott zu den Menschen geredet hat. Und das auf eine unterschiedliche Art und Weise. Aber wie redet Gott? Wie kann ich Gottes Reden wahrnehmen? Gott redet durch die Schöpfung. Diese Rede ist nicht hörbar, wird aber wahrgenommen, wenn wir uns mit der Schöpfung beschäftigen. Römer 1. Gott redet durch die Geschichte der Welt. Und ganz stark sehen wir das in dem Volk Israel. Ein Volk, das verstoßen war, ein Volk, das ohne irgendetwas oder irgendeinem Land, ohne irgendeine Heimat unterwegs war auf einmal, Gott führt es wieder zurück und das, was er versprochen hat, macht er wahr. Und dieses Land, das so klein ist, kleiner als Hessen, schafft es jeden Tag in den Medien. Ist schon irgendwie verrückt. Aber wir sehen in der Geschichte, Gott macht Völker stark, Gott macht Völker schwach, Gott setzt Könige ein und Gott setzt Könige ab. Gott redet auch durch das Gewissen. Jeder Mensch hat in seinem Innern eine Stimme und diese Stimme redet mit uns und sie sagt uns viele Dinge. Wir wissen aber auch, dass das Gewissen auch geprägt werden kann durch Eltern, durch Gemeinde, durch Schule. Aber wenn wir die Gebote Gottes übertreten, so regt sich das Gewissen und wir merken, oh, da habe ich aber was falsch gemacht. Gott redet durch die Bibel. Gott redet durch Menschen. In der Vergangenheit sandte er sogar Propheten, um die Menschen auf ihre falschen Wegen aufmerksam zu machen und sie wieder von diesen falschen Wegen zurückzuholen. Gott redet durch die Umstände, die der Mensch erlebt. Und zuletzt haben wir gelesen, redete Gott durch seinen Sohn Jesus. Gott hätte seine Gedanken uns nicht bekannt machen müssen. Aber es ist eine große Gnade, dass er es getan hat. Der Schreiber weist seine Leser darauf hin, dass Gott ehemals zu den Vätern geredet hat. Das macht deutlich, dass die Leser in erster Linie Gläubige aus den Israeliten sind. Für solche, die aus den Heiden zur Bekehrung gekommen sind, hätte dieser Ausdruck ja gar keinen Sinn gehabt und auch keine Bedeutung. Auch die Tatsache, dass Gott in den Propheten geredet hat, weist darauf hin, dass es um Leser jüdischer Herkunft geht. Und zu ihnen rechnet sich auch der Schreiber selbst. Denn das wird deutlich durch das Wörtchen uns. In den Propheten war Gott vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern gekommen. Man kann dabei an Wahrnehmungen, Belehrungen oder Warnungen an Belehrungen, Visionen, Träume, Wunder und Zeichen denken, die Gott durch die Propheten getan hat. Aber all diese Reden brachten nicht das gewünschte Ergebnis. Das Volk wich immer wieder ab und entfernte sich von Gott. Und nachdem Gott in vergangenen Zeitaltern auf diese Weise zu seinem Volk geredet hat, redete er schließlich durch seinen Sohn zu ihnen. Aber diese Rede geschah am Ende dieser Tage, heißt es. Das sind die Tage, in denen Gott noch zu seinem Volk zum allerletzten Mal gesprochen hat. Und dann haben sie ihn verworfen. Sie wollten mit ihm nichts zu tun haben, mit dem Sohn Gottes. Und Gottes Reden hat aufgehört zu dem Volk Israel. Es war der letzte Versuch Gottes, sein Volk, sich zurückzubringen. Aber sie wollten nicht. Aber es besteht jedoch ein enormer Unterschied zwischen dem Reden aller früheren Propheten und dem Reden im Sohn. Die Propheten waren Menschen, durch die Gott sich dem Menschen offenbart hat. Sie mussten das, was sie von Gott gehört haben, es den Menschen sagen. Jesus kommt als Mensch auf die Erde, aber er ist Gott. Das heißt, Jesus redete nicht das, was Gott ihm gesagt hat, sondern er redete aus Gott heraus, aus sich selbst heraus. Und das ist ein Riesenunterschied. Und trotzdem haben die Menschen ihn nicht angenommen. Jesus ist der Sohn Gottes. Er wird Mensch, ist aber zugleich Gott. Ein Zustand, der für mich einfach irgendwie unvorstellbar ist. Ich finde es interessant, dass der Schreiber des Hebräerbriefs genau damit anfängt. Weil ich glaube, sein Ziel ist es, genau aufzuzeigen, wer Jesus wirklich ist, welche Stellung Jesus hat, wie hoch erhaben er ist. Ich habe das Gefühl, dass diese Verse, die wir gerade gelesen haben, uns zurufen, von Jesus kannst du nicht hoch genug denken. Du kannst nicht genug über ihn reden. Jesus soll Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens sein. Wie sieht unser Leben aus? Hat Jesus die Vorrangstellung vor allem? Habe ich eine Begeisterung für Jesus? Wie viel Raum nimmt Jesus Christus in meinen Gedanken ein, in meinem Reden, in meinen Entscheidungen? Wie würde sich mein Leben verändern, wenn ich Jesus den Platz gebe? Und zwar in meinem Leben, der ihm wirklich zusteht. Das erste Gebot lautet, dass Gott den Israeliten gegeben hat: Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine andere Götter haben neben mir. Gott beansprucht den ersten Platz. Und als Jesus auf der Erde war, sagte er in Matthäus: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Welche Götzen nehmen in unserem Leben den Platz Jesu ein? Und ich glaube, wir haben täglich damit zu kämpfen. Viele Dinge versuchen, den Platz Jesu in unserem Leben einzunehmen. Es ist immer ein Kampf. Und ich wünsche mir, dass Jesus wirklich den Platz in unserem Leben, in deinem und auch in meinem Leben bekommt, der ihm wirklich zusteht. In meinem Herzen, in meiner Seele und in meinen Gedanken. In diesen vier Versen haben wir 7 Fakten oder 7 Wahrheiten oder 7 Herrlichkeiten über Jesus gelesen. Und ich möchte euch mit euch einfach mal die anschauen. Die erste Wahrheit ist: Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Damit es was zu erben gibt, muss einer sterben. Aber wir wissen, dass Gott nicht sterben kann. Wie kann Jesus dann alles erben? Ich muss gestehen, dass es mir irgendwie auch zu hoch ist und ich kann es eigentlich gar nicht irgendwie erklären. Aber Gott, der Erblasser, wird Mensch. Er stirbt selber in Jesus Christus und empfängt bei der Auferstehung das Erbe. Ich hoffe, ihr seid da mitgekommen. Aber ein Vorgang, der für mich irgendwie schwer zu durchdenken ist. Aber Fakt ist, Jesus ist der Erbe. Und er steht hier vor allem oder von allen Dingen. Jesus ist nicht nur das alles, was er Sichtbare und Unsichtbare geschaffen hat, sondern er ist auch derjenige, der das alles auch am Laufen hält. Das heißt, er hat es als Erbe bekommen und er sorgt auch dafür, dass das alles am Laufen bleibt. Aber was bedeutet diese Wahrheit, dass Jesus der Erbe von allem ist, für dich und für mich? Wir sind schnell dabei, alles uns selber zuzuschreiben. Mein Haus, mein Auto, mein Cabrio, mein Fahrrad, mein Motorrad, meine Firma, mein Spielzeug, mein Handy, mein Grill, mein Leben, meine Zeit, mein Ehepartner, meine Kinder, meine Gesundheit, meine Kraft, mein Charakter, meine Ideen. Was davon ist tatsächlich meins? Und was gehört Jesus? Was mir geholfen hat, das ein Stück weit zu verstehen, ist mein Arbeitsverhältnis. Was ist das? Sehr klug. Es ist ein Handy. Und ihr werdet mich überall mit diesem Handy antreffen. Wenn ich es irgendwo liegen lasse und jemand fragt, wessen Handy ist das? Wenn ich es drauf schaue, dann werde ich sagen, hey, das ist mein Handy. Aber die Wahrheit ist, dieses Handy gehört der Firma. Und genauso wie diese Uhr, die ich trage, und genauso auch das Auto, mit dem ich gekommen bin. Die Firma hat es mir zur Verfügung gestellt. Ich brauche oder benötige das für meine Arbeit. Und ich darf es aber auch privat nutzen. Aber die Firma hat jederzeit das Recht, mir diese Dinge zu entziehen, weil ich nicht derjenige bin, dem sie gehören, sondern sie gehören der Firma, weil ich nicht der Eigentümer bin. Und es wäre doch auch nicht angebracht, wenn ich so tun würde, als ob das alles meins ist, als ob es mir gehört. Ist dir bewusst, dass alles, was du meins nennst, Jesus gehört? Mir geht es oft so, dass ich es nicht so denke, dass ich nicht so handle und dass ich auch diese Dinge nicht so behandle, als ob sie Jesus gehören. Ich tue so, als ob alles mir gehört. Könnte es sein, dass wenn wir anfangen, alles, was wir bis jetzt als meins bezeichnet haben, und jetzt anfangen zu sehen, dass es alles Jesus gehört, und dass wir auf einmal anfangen würden, anders mit den Dingen umgehen und auch vielleicht dankbarer wären und auch demütiger wären, vielleicht auch freigebiger wären. Denk einmal darüber nach, was diese Tatsache für dich bedeuten würde. Die zweite Wahrheit: durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Seine zweite Herrlichkeit ist seine Schöpfermacht. Durch ihn hat Gott die Welten, das heißt die Menschen, dich und mich, die Engel, das Universum, hat er alles geschaffen. Das ganze ausgedehnte System dieses Universums ist das Werk der Hand dessen, der zu uns geredet hat. Der göttliche Christus. Ohne ihn wurde nicht ein Ding, das geworden ist. Er hat alles geschaffen. Wenn du ein Kind Gottes bist, so darfst du diesem Schöpfer dienen. Was für ein Privileg. Kennt ihr diese Fotos, wo Leute mit einem Prominenten auf dem Foto sind? Kennt ihr die? Hat einer von euch so ein Foto zu Hause? Ist auch nicht schlimm. Diese Fotos werden sehr gerne zu Hause irgendwo sichtbar an die Wand gehängt. Damit prahlt man. Boah, ich war dem so nah, wir haben ein Foto zusammen, ein Selfie. Ich möchte dich fragen, hast du ein Foto, das meine ich jetzt mit einer Metapher, wo du und Jesus abgebildet bist, mit dem Schöpfer von allem? Jesus nennt seine Jünger Brüder und Freunde. Der Prominente, mit dem du vielleicht ein Foto gemacht hast, er hat keine Beziehung zu dir. Er wird dir auch nicht helfen, wenn es dir schlecht geht. Er wird für dich nichts tun. Jesus dagegen, der Schöpfer des Universums, hat ein Interesse an dir, an deinem Leben, an deinen Umständen. Ihn interessiert es, wie es dir geht. Und er möchte, dass du eine Beziehung zu ihm hast. Weil er weiß, dass das Leben, dass dein Leben erst Sinn und lebenswert wird, wenn du in eine Beziehung zu ihm hineintrittst. Die dritte Wahrheit: Jesus ist das vollkommene Abbild Gottes Herrlichkeit. Jesus ist der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Was bedeutet Abbild? Abbilder kennen wir im Bereich der bildlichen Darstellung. Ein Abbild kann eine getreue oder auch eine verzerrte Wiedergabe von der Wirklichkeit sein. Ein Spiegelbild ist ein natürliches Abbild eines Gegenstandes. Ein Foto ist ein künstliches, geschaffenes Abbild. Da gibt es Künstler, die können ein Abbild malen oder auch zeichnen. Jeden Morgen stehst du auf, gehst ins Bad und wen siehst du? Du siehst im Spiegel dich selber. Du erkennst dich. Du bist zwar nicht immer froh, wen du da siehst, aber du erkennst dich. Auf den Fotos kommen wir eigentlich ganz gut aus. Wir werden gut erkannt. Auch andere Leute erkennen uns. Das funktioniert ganz gut, diese Abbilder. Kennt ihr die Künstler, die in Großstädten sitzen, auch in vielen Urlaubsregionen, und sie zeichnen Karikaturen? Und diese Abbilder, die sind verzerrt und entsprechen nicht dem Original. Sie lassen erahnen, wer es sein könnte. Aber so ganz klar zu sehen ist das nicht. Aber wir haben gelesen, Jesus ist das vollkommene Abbild Gottes Herrlichkeit. Was auch immer an Herrlichkeit Gottes nach außen strahlt, geschieht stets durch den Sohn. Das Licht der Herrlichkeit Gottes ist in ihm sichtbar geworden. Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Es ist genauso wie bei der Sonne und ihren Strahlen. Wo die Sonne ist, da sind auch die Strahlen. Und wo die Strahlen sind, da ist auch die Sonne. Die Strahlen und die Sonne sind völlig von der gleichen Art. Es ist undenkbar, dass es Sonnenstrahlen losgelöst von der Sonne gibt. Die Sonnenstrahlen kann man auch nicht irgendwie aufhalten oder beschmutzen. Was auch immer der Mensch versuchen will, er kann die Strahlen der Sonne nicht aufhalten oder irgendwie verseuchen. Sie bleiben immer die Strahlen der Sonne. Jesus ist auch die Sonne selbst und nicht nur die Ausstrahlung. Er ist nicht nur eine Widerspiegelung Gottes, nein, das Wesen Gottes ist in ihm. Alles, was Gott in der Höhe ist, ist Christus als Mensch. Es wird in ihm abgedruckt. Das ganze Wesen Gottes ist in ihm als ein Abdruck wiederzufinden. Was in dem Sohn sichtbar ist, stimmt völlig überein und ist identisch mit dem unsichtbaren Gott. Es ist kein Gedanke in Gott, dessen Abdruck Christus nicht ist. Er ist selbst Gott, ebenso sehr wie der Vater und der Geist, die in ihm und durch ihn in ihren vollen Eigenschaften offenbar werden. Du siehst in ihm, in allem, was er tut und sagt, die Dreieinigkeit Gottes. Philippus, der Jünger, bittet Jesus in Johannes 14, Jesus, zeige uns den Vater. Und Jesus sagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. So unverfälscht war sein Abbild. In dem hohenpriesterlichen Gebet bittet Jesus, damit sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Jesus und der Vater sind eins. Wenn du Jesus siehst, dann siehst du Gott, den Vater. Und das Ziel der Kinder Gottes ist auch klar. Sie sollen das Wesen Gottes auf der Erde abbilden. Welches Abbild geben wir ab? Ist Jesus in unserem Leben sichtbar? Kann seine Herrlichkeit durch uns leuchten? Lieber Ehemann, sieht deine Frau Jesus in dir? Liebe Ehefrau, sieht dein Ehemann Jesus in dir? Liebes Kind Gottes, ist Jesu Wesen, seine Liebe, seine Treue, seine Barmherzigkeit sichtbar im Umgang, wenn du mit Menschen bist, hier, wenn ihr in der Gemeinde zusammen lebt, zusammen dient? Sieht man die Eigenschaften Gottes, das Wesen Gottes in dir? Sieht man das Denken Gottes in dir? Dann, wenn du mit deinen Nachbarn Streit hast oder Arbeitskollegen oder gleicht unser Abbild einer Karikatur, die schemenhaft erahnen lässt, Jesu Wesenszüge in uns. Oh, wie sehr wünsche ich mir, dass ich Jesu Herrlichkeit in meinem Leben abbilden kann, so wie er es getan hat. Charlie Kirks Ehefrau hat auf der Beerdigung dem Mörder von ihrem Ehemann die Vergebung zugesprochen, hat ihm vergeben. Und da sehen wir, da wird Jesu Wesen sichtbar. Obwohl sie so ein Leid, obwohl sie so ein Unrecht erleben musste, vergibt sie diesen Mörder in Jesu Namen. Da sehen wir die Strahlen der Sonne, die leuchten in diese Welt. Die vierte Wahrheit, durch die Kraft seines Wortes trägt er das ganze Universum. Wie selbstverständlich gehen wir über die Erde. Wir machen uns keine Gedanken, dass alles, was wir sehen, alles, was wir anfassen, getragen und erhalten wird von Jesus. Jesus hat alles aus dem Nichts geschaffen. Und damit es nicht wieder dahin zurückkehrt, ist die Kraft Jesu notwendig, dass es alles so bleibt, wie es ist. Dass ihr nicht vom Stuhl fällt, hat einfach damit zu tun, dass Jesus diesen Stuhl erhält. Dass ihr, gleich wenn ihr auf den Parkplatz geht, euer Auto wiederfindet, hat damit zu tun, weil Jesus all das erhält. Die ganze Materie, alles, was wir machen, erhält Jesus. Diese Wahrheit sollte uns zur Dankbarkeit anspornen. Weil Jesus so treu ist, weil er zu seinen Zusagen steht, und das unabhängig, wie wir Menschen mit ihm umgehen. Selbst der größte Sünder erlebt diese Kraft Gottes. Und das tut Jesus nicht wegen uns Menschen, nicht wegen unserer Werke, sondern aufgrund seines heiligen Namens, weil er treu ist. Und dafür sollte er Lob und Dank bekommen. Die fünfte Wahrheit, Jesus hat das Opfer gebracht, das von Sünde reinigt. Was ist Sünde? Sünde ist mit dem deutschen Wort Sund verwandt, mit dem ein Abgrund oder ein Graben bezeichnet wird. Sünde ist aber auch Zielverfehlung. Sünde richtet sich immer gegen Gott, aber auch gegen Menschen. Gott schuf uns Menschen, um eine Gemeinschaft zu uns zu haben. Aber durch unsere Sünde wurden wir von Gott getrennt. Ein unüberwindbarer Graben ist zwischen mir und Gott. Und ich kann es nicht reparieren. Und alle Versuche mit meinen Werken, diesen Graben irgendwie zu überwinden, scheitern. Keine gute Tat kann uns irgendwie daraus helfen. Und der Hebräerbrief beschäftigt sich ausführlich mit diesem Thema. Und im Kapitel 10, Vers 4 heißt es, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Selbst wenn du jetzt anfängst, nicht nur irgendwelche gute Taten zu tun, sondern anfängst, Opfer zu bringen, können diese Opfer die Sünde nicht wegnehmen. Vers 11, und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Fast das ganze Alte Testament opfern die Juden für ihre Sünden. Sie bringen Stiere, sie Böcke als Opfer dar, aber diese Opfer reichten nicht aus. Aber dann stellt sich ja die Frage, aber warum haben sie überhaupt diese Tiere geopfert? Für ihre Sünden. Diese Opfer waren ein Hinweis auf Jesus, auf das Opfer, was in der Zukunft kommen sollte. Und im Glauben darauf, auf das vollkommene Opfer, wurden die Tiere geopfert. Als Johannes der Täufer Jesus sieht, sagt er, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Hebräer 10, Vers 12, er aber, Jesus, hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünde gebracht hat, das für immer gilt, zu Rechten Gottes gesetzt. Gott wird Mensch in Jesus Christus, aber ohne Sünde, damit er an unserer Stelle das Gericht Gottes wegen der Sünde tragen kann. Und dieses Opfer von Jesus war Gott wohlgefällig. Dieses Opfer war ausreichend und muss nicht noch einmal gebracht werden. Deshalb kann Gott, der Richter, wenn du das im Glauben annimmst, dich von deinen Sünden freisprechen, weil Jesus den Preis dafür bezahlt hat mit seinem eigenen Leben. Ist das nicht eine wunderbare Tatsache, die wir in Jesus Christus haben? Dass wir durch ihn in die Gegenwart Gottes kommen können? Dass wir durch ihn wieder Frieden mit Gott haben können? In Johannes 1, Vers 9, 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wow, was für eine Botschaft. Das, was vorher unmöglich war, ist in Jesus möglich geworden. Schon die Engel haben diese frohe Botschaft den Hirten auf dem Feld verkündet. Siehe, wir verkündigen euch große Freude, die allem Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute der Retter geboren. Zu allen Zeiten plagten sich die Menschen mit der Sünde. Sie haben die versucht, irgendwie wegzukriegen. Aber sie konnten sie nicht loswerden. Und nur durch Jesus ist es möglich geworden. Vielleicht geht es dir immer noch so. Du merkst diese Trennung von Gott, siehst deine vielen Sünden vergehen, deine Zielverfehlungen. Und vielleicht hast du schon versucht, das irgendwie gut zu machen, durch gute Taten. Du merkst, das funktioniert nicht. Ohne Erfolg. Das einzige Mittel, was dagegen hilft, ist Jesus. Du brauchst es nur im Glauben annehmen. Du musst nicht nach Israel pilgern. Du kannst es hier und jetzt tun. Ein Pilot im Zweiten Weltkrieg wollte mit Gott überhaupt nichts zu tun haben. Obwohl seine Eltern Christen waren und sie ihm alles über Jesus und Gott erzählt haben. Aber das war nichts für ihn. Er wollte sein Leben gestalten. Und in einem Gefecht wird sein Flugzeug abgeschossen. Er kann noch rechtzeitig raus und mit dem Fallschirm abspringen. Und er berichtet, oben war ich gottlos und ich wollte mit Gott nichts zu tun haben. Aber im Angesicht des Todes ging das Leben an mir vorbei. Und ich merkte, ich stehe gleich vor dem Richter. Ich stehe gleich vor Gott. Und in seiner Not schrie er zu Gott und bat Jesus um Vergebung. Der sagt, als er unten gelandet ist, war ich ein Kind Gottes. Was für eine Freude, zu wissen, dass mir die Sünden vergeben sind und vergeben können, auch heute noch. Und binnen Bruchteilen von Sekunden, ich muss erkennen, ich muss das im Glauben annehmen, das, was Jesus für mich getan hat, und er vergibt. Ich bin frei. Danke, Herr Jesus, für dein Opfer. Sechste Wahrheit: Jesus sitzt zur rechten Seite Gottes, der höchsten Majestät. Gottes Geist, oder? Eigentlich hat er keine rechte Seite. Wir lesen in der Bibel, dass dieser Gott das ganze Universum erfüllt. Dass er das alles in seiner Hand hält. Aber wir haben gerade gelesen, Gott hat auf einmal eine rechte Seite. Aber ich glaube, Gott spricht zu uns, damit wir das irgendwie bildlich vorstellen können. Wir kennen ja diesen Ausspruch, wir sagen das ja auch selber schon mal, das ist die rechte Hand vom Chef. Und damit meinen wir, dass diese Person die höchste Stellung in der Firma hat. Josef bekommt vom Pharao genau diese Stellung. Er bekommt oder er wird der rechte Mann von Pharao. Und damit hat er ihm die höchste Ehre, die man geben kann, gegeben. So auch Gott, der Vater. Weil Jesus den Auftrag zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt hat, ehrt der Vater ihn und teilt seinen Thron mit ihm. Wenn du wissen möchtest, wen der Vater ehrt, da brauchst du nur auf seine rechte Seite schauen. Es ist Jesus. Jesus steht zu seiner Rechten. Als Stephanus gesteinigt wird in Apostelgeschichte 7, was sieht er da? Er sieht den Himmel geöffnet und wen sieht er da? Er sieht Jesus zu Rechten Gottes stehen. Und ich glaube, diese Tatsache ist kein unwichtiges Detail, gerade für uns Kinder Gottes, weil auf Jesus ruht unsere Hoffnung, unsere Errettung und unsere Zukunft. Und weil er zu Rechten Gottes steht und mitherrscht, dürfen wir wissen, dass alles, was er zugesagt hat, in Erfüllung geht. Die siebte Wahrheit: Jesus, Sohn Gottes, der Name über alle Namen. Ja, welchen besonderen Namen hat Gott jetzt ihm verliehen? Es ist die Bezeichnung Sohn. Jesus ist der Sohn Gottes. Dieser Name Sohn ist zugleich Programm, Verheißung und Status. Der Sohn offenbart den Vater. Das ist Programm. Deswegen ist er auch der Sohn. Bei ihm finden wir Rettung. Das ist die Verheißung. Er ist der Einzige, der retten kann. Das ist sein Status. Es gibt einen Namen in unserem Universum oder bei uns in der Welt. Eine Person, durch die wir gerettet werden können. Als Paulus und Silas im Gefängnis sind, sie loben und preisen Gott und es gibt ein Erdbeben. Alles kracht zusammen und der Wärter denkt, okay, jetzt sind alle abgehauen und er möchte sich das Leben nehmen. Und Paulus hält ihn davon ab. Und wir lesen dann in Apostelgeschichte 16, ab Vers 30. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Der rettende Name ist Jesus. Jesus, Jesus. Nicht Allah, nicht Buddha, nicht Konfuzius, nicht Putin, nicht Trump, auch nicht Merz. Sie alle können nicht retten. Apostelgeschichte 4. Vers 12. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Ist es nicht wunderbar? Jesus ist der Retter. Er ist der Einzige, der retten kann. Kein anderer. Und in Philipper 2, Vers 6 bis 11 lesen wir: Der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehren Gottes, des Vaters. Egal wie du gerade zu Jesus stehst, egal wie du über ihn denkst, ob du mit ihm was zu tun haben willst oder nicht, wir haben gelesen, jedes Knie wird sich beugen. Und ich wünsche dir, dass du deine Knie heute und jetzt beugst vor ihm. Denn es kommt der Tag, und dieser Tag ist noch in der Zukunft. Wir werden vor ihm stehen, vor seinem Thron. Denn er wird dort zu Gericht sitzen. Alle Menschen, groß und klein, reich und arm, vor ihm stehen müssen und sich verantworten. Spätestens dann wirst du erkennen, dass Jesus im Recht war, dass er die Wahrheit ist, dass wirklich nur in ihm die Rettung und das Heil zu finden war. Aber dann gehst du auf die Knie und wirst zugeben müssen, Jesus, du hast Recht und ich habe Unrecht. Diese 7 Fakten über Jesus, sie wühlen mich innerlich auf. Und ich frage mich, wie kann ich manchmal so gleichgültig sein, wenn ich den Namen Jesus Christus höre? Wie oft verwende ich vielleicht diesen Namen Jesu nicht in Ehren? Wie komme ich manchmal auf die Idee, in Geld, in einem sicheren Arbeitsplatz, in meiner Gesundheit Sicherheit zu finden? Wir singen oft Lieder von Jesus oder über Jesus. Das Höchste meines Lebens ist dich kennen, Herr. Oder Jesus, höchster Name. Und wir sitzen, wir singen es und unser Herz ist weit entfernt davon. Wir denken über irgendetwas anderes nach. Oder wir sitzen hier, der Name Jesu wird groß gemacht und ich singe nicht mit. Ich krieg meinen Mund nicht auf. Oh, ich wünsche mir so sehr, dass ich Jesus mehr und mehr erkenne und dass ich Jesus von morgens bis abends diesen Platz in meinem Leben gebe, der ihm gebührt. Und das wünsche ich auch dir. Wenn du heute sitzt und einfach gemerkt hast, ja, Jesus ist nicht in meinem Leben, der den ersten Platz hat. So komm zu ihm und übergib ihm diesen Platz. Er ist es wert. Amen.